Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Ist alles nur eine geschobene Sache, ein reiner Postenschacher, wie immer mehr, vor allem auch die politische Opposition, aber auch ziemlich viele Kommentatoren mittlerweile vermuten, die Rede ist vom ORF, genauer gesagt von der ORF-Generaldirektorenwahl diesen Donnerstag. Eigentlich soll das der 35-köpfige Stiftungsrat entscheiden, aber ist dem wirklich so und wer wäre eigentlich ein geeigneter Kandidat? Das möchte ich jetzt den Medienmacher, aber auch langjährigen ÖVP-Berater Wolfgang Großam fragen, falls der Herausgeber auch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wolfgang Großam in der Funktion jetzt weniger, falls der mehr ÖVP-Berater. Wir wussten immer schon, dass der ORF parteipolitisch quasi mitbesetzt wird, dass die ORF-Generaldirektorenwahl jedes Mal aufs Neue von der Politik beeinflusst wird. Aber ist es diesmal nicht besonders plump, wie es gemacht wird?
Also ich bin sehr unglücklich mit dem ganzen Prozedere, wie das da abläuft. Das hätte man beileibe besser und professioneller machen können. Früher gab es einmal den Spruch, als die CA so schlecht verkauft wurde, wie man eine Bank nicht verkauft, glaube ich, hat das Wall Street Journal damals geschrieben. Ich würde sagen, wie man einen Generaldirektor nicht kürt, das erleben wir gerade jetzt. Denn es gab ja sehr, sehr viele Interessenten und jetzt hat man auf die 13 Kandidaten das jetzt so zusammengekürzt. Aber man hätte ja auch einen professionellen Headhunter oder ein professionelles internationales Office damit beauftragen können, die vielleicht nicht gerade aus Österreich kommen, die nicht auf parteipolitische Dinge Rücksicht nehmen müssen und die einfach ganz sachlich von diesen 13 jetzt Auserwählten einen Dreiervorschlag machen hätten können, von den wirklich drei sachlich kompetentesten Bewerbern. Und da hätte immer dann noch der Stiftungsrat entscheiden können. Aber was jetzt abgeht mit 13 Kandidaten, die von wie auf einer Jahrmarktshow von einer zur nächsten Präsentation gehen. Jetzt mischen sich auch schon die Redakteure ein, wie wir heute von Armin Wolf gehört haben.
Dazu kommen wir.
Ja, denke ich mir, dass das heute noch ein Thema sein wird. Aber das Ganze hat kein gutes Geschmäckle. Mir passt das gar nicht. Auch wenn ich jetzt der ÖVP nahestehe, muss ich sagen, die ÖVP macht hier auch keinen schlanken Fuß. Also vor allem viel zu früh und zu plump auch eine Präferenz auszusprechen. Mhm. Das tut man nicht, das macht man nicht. Ja, man kann Präferenzen haben, darüber redet man nicht. Aber
Wolfgang Großam, erklär mir bitte, das gibt's ja nicht. Man weiß, dass die Regierungsparteien eh schon so geschwächt sind. Man weiß, dass die Freiheitlichen Richtung 40% gehen. Wie kann man sich als Regierungsparteien, in dem Fall sind sie weniger die NEOS, aber vor allem die ÖVP, aber auch die SPÖ, die hat auch einen Stiftungsratsvorsitzenden, der da mitspielt, wie kann man da so agieren? Das ist ja eine Wählermaximierung für die Freiheitlichen.
Ja, das frage ich mich mittlerweile schon jede Woche, wenn ich eure Meinungsumfragen sehe. Wie tief geht es eigentlich noch und welche Fettnäpfchen kann man noch finden? Also ich sehe schon gar keine mehr, aber sie finden immer aber noch
sie finden
Fettnäpfchen,
welche?
wo sie voll hineinpatzen und voll hineintreten. Jetzt wissen wir schon, dass in ganz Europa keine der regierenden Parteien, mit Ausnahme von Italien vielleicht und Griechenland, aber dass keine der regierenden Parteien irgendwelche Mehrheiten versammelt, weil die Zeiten einfach nicht gut sind. Da gibt es halt Abstriche, aber das sind ja keine Abstriche mehr, das sind ja richtige Felsbrocken, die da herausgerissen werden aus der ganzen Substanz. Und das, was die Regierung derzeit kommunikativ wieder mal hinlegt, ist halt ein Desaster. Ich muss das leider so sagen, als alter Kommunikationsmensch tut mir das körperlich weh, wenn ich sehe, wie man nicht erklärt und wie man dann wirklich in so einer doch emotionalen Frage, wo ja alle Gebührenzahler sich schon auch kompetent fühlen, da mitzureden, dürfen sie auch, weil sie zahlen auch Gebühren dafür, ist schließlich ihr Laden, wie man hier agiert. Und da müsste man ja genau das Gegenteil bemüht sein, nämlich man müsste ganz, ganz, ganz strikte bemüht sein, ja, da ja nicht den Geschmack oder den Geruch einer Manipulation oder einer Vorauswahl oder einer Absprache
Aber die machen ja die ganze Zeit das Gegenteil. Ich gebe zu, die Chronologie nie wieder. Der Bundeskanzler empfängt im streng geheimen Kanzleramt in Wien, auch quasi eine Stadt, wo keiner irgendwas mitkriegt am Ballhausplatz, weil das ist, also Vorsicht, Ironie, sämtliche der ernstzunehmenden Kandidaten. Ja? Du hast es schon angesprochen, sein Generalsekretär Marchetti hat dann eine ziemlich deutliche Präferenz auch noch offiziell geäußert für einen Kandidaten, ihm nur mit dem Bärendienst erwiesen für alle Zukunft, auch wenn er es wird. Gleichzeitig trifft der Stiftungsratsvorsitzende der SPÖ ein bisschen dezenter, aber trotzdem kriegen wir es auch mit, auch alle die Kandidaten, die wiederum der Kanzler getroffen hat, weil er will auch mitspielen. Da machen sich ÖVP und SPÖ auch noch irgendwelche Direktorensposten aus. Dann ist diese diese Stiftungsratsfindungskommission, die von 72 Kandidaten 13 ausgesucht hat. Bei zwei Kandidatinnen und einem Kandidaten gab es keine Einstimmigkeit, weil im Grunde wussten die Stiftungsräte, die das gesucht haben, dass die Kriterien, die Ausschreibungskriterien nicht mal erfüllen. Man hat es trotzdem gegeben, weil man Angst gehabt hat vor Wirbel. Jetzt gibt es die Nominierung fürs Hearing, wo der Stiftungsratsvorsitzende der ÖVP zugibt, dass er das auf Wunsch der Partei zwei Kandidatinnen nominiert.
Ich kann nur wiederholen, es ist so, wie es derzeit gemacht wird, macht man es genau nicht. Nummer eins. Nummer zwei, man tut ja auch den Kandidaten einen fürchterlichen Dienst erweisen.
Schaden.
Weil ich meine, das sind ja honorige Menschen dabei, die ja in ihrem Medienleben sehr erfolgreich waren oder auch sind. Und die haben das ja auch nicht verdient, ja? Dass man so dilettantisch vorgeht bei dieser Auswahl. Absolut. Und offensichtlich diese Backelei, die ja eh schon jeder bisher oben hin hat und nicht mehr hören kann und nicht mehr hören will und nicht mehr akzeptieren möchte, wirklich zur Schau trägt. Und also man bemüht sich nicht einmal, sozusagen den Anschein zu erwecken, dass es jetzt ein objektives Verfahren ist. Glaubt eh schon keiner mehr. Weil es war ja im ORF immer so, dass der Kandidat ausgemacht wurde. Es gab auch Kandidaten, die Kompromisskandidaten wären. Wir erinnern uns an die lange Ära Bacher, der ja aus dem konservativen Kreis
mit den Stimmen.
Ja, absolut. Aber auch der Brabetz also war ein
Wahl. Gegen die ÖVP passiert.
Absolut. Und aber so, was wir derzeit erleben, das will niemand. Und das noch dazu in einer Phase, wo der ORF ja ohnehin gebeutelt ist von ganz vielen Themen. Weißmann-Skandal ist das Letzte, die Spitze des Eisbergs gewesen. Aber auch davor waren ja ganz viele Themen, wo man nicht zufrieden war mit der Leistung dieses Unternehmens. Und also ich denke, also ich hoffe, dass es jetzt am Donnerstag zu einer klaren Entscheidung kommt. Und dann muss man wirklich eine massive Reform. Und die massive Reform des ORF kann nur bedeuten Endparteipolitisierung. Es muss einmal Schluss sein mit dieser parteipolitischen Backelei. Wir wollen das nicht. Und dafür sollen wir auch noch zahlen. Das geht einfach nicht. Und ich denke, es sollte auch aus dem ORF selbst dann, sobald diese Entscheidung gefallen ist, eine starke Initiative kommen für eine Endparteipolitisierung. Ich weiß schon, was ich hier sage, weil ganz viele, die natürlich drinnen sind, sind gerade wegen einer Partei auf ihren Job gehievt worden. Aber das muss jetzt einmal ein Ende haben. Und wenn diese Regierung noch einen letzten Funken an Glaubwürdigkeit in der Medienfrage erreichen möchte, dann muss sie das jetzt einleiten.
Vor allem, weil die Medien sich in einer ernsthaften Krise befinden.
Natürlich.
Wo du wirklich jetzt einmal was machen musst und nicht so ein dilettantisches Vorgehen.
Und wir wissen ja, nur einen Satz noch, wir wissen ja, wie viel Geld hier im Spiel ist. Der ORF lukriert ja aus den Gebühren und Werbenahmen und so weiter fast 700 Millionen. Mhm. Dann, wenn wir die ganzen Förderungen unterschiedlichster Art an Medien dazuziehen, reden wir von fast einer Milliarde Euro. Mit einer Milliarde Euro kannst du doch eine vernünftige, demokratiepolitisch sichernde Medienbasis und damit Medienzukunft schaffen. Das ist möglich. Sicher nicht mit österreichischem Know-how, sondern da gibt es ja genug internationales Know-how, wo man sagt, so, wir wollen die Demokratie absichern, wir wollen eine vernünftige, breite Medienbasis schaffen, die in der Lage ist, die Öffentlichkeit gut zu informieren. Da haben wir ein Anrecht darauf, dafür zahlen wir auch etwas, Haushaltsabgabe, aber dann wollen wir auch was dafür haben.
Kommen wir noch kurz zur Wahl am Donnerstag, bevor wir dann über die diversen ORF-Skandelchen noch zu sprechen kommen. Es gibt eigentlich 5 ernstzunehmende Kandidaten. Das ist der absolute Favorit, der bisherige APA-CEO Clemens Pick. Es ist der frühere ProSieben-Geschäftsführer Markus Breitenegger, Lisa Trotzauer, die ORF-Magazinchefin, Katrin Zierhut, die ORF3-Geschäftsführerin und Johannes Lacher, ehemaliger Warner Brothers Manager. Wer wird es werden?
Naja, das ist jetzt ein Kaffeesudlesen, nicht? Wenn die parteipolitischen Macheleukes halten, dann wird es der Clemens Pick. Wobei ich dem Clemens Pick das jetzt wirklich nicht antun möchte, Nein. Weil ich schätze ihn, das ist ein toller Manager, ist ein toller Mann. Der hat die APA wirklich zu einem sehr modernen Unternehmen
umfunktioniert.
Und das tut mir ja schon im Herzen weh, wie er natürlich da jetzt zwischen die Räder kommt. Aber da ist nicht er dran schuld, sondern das ist das ungeschickte Kommunizieren und symbolisieren der Politik.
Und Wolfgang Rosoben, da läuft ein Krieg innerhalb der ÖVP, muss man sagen, weil der eine Teil der ÖVP, nämlich der Kanzler, will den Clemens Pick, die Türkisen oder wie immer man die benennen will, wollten eigentlich den Philipp König, den Krone-Hit-Geschäftsführer.
Der ist aber aus dem Rennen.
Der ist aus dem Rennen, sind der Meinung, der Clemens Pick sei eigentlich ein Linker und kein Bürgerlicher.
Aber ist doch furchtbar, oder?
Ja.
Ein Linker, kein Bürgerlicher. Ich meine, kann man mal die Menschen aufgrund ihrer Leistung beurteilen? Kann man mal sagen, kann er was? Kann er das? Ist er dazu in der Lage? Hat er Managementfähigkeiten, die dazu notwendig sind, den ORF in ruhiges Gewässer zu bringen, in eine neue Fernsehzukunft mit allen Streaming-Herausforderungen, die wir heute haben, zu manövrieren und damit vielleicht auch auf eine breite Basis zu stellen? Und ich meine, das sind schon ganz spannende Themen, die man hier anstellt. Braucht der ORF wirklich 3 Programme? Brauchen wir ein ORF2-Programm, wo wir billige amerikanische Serien einkaufen? Dafür zahlen die Leute nicht. ORF1, dafür zahlen die Leute ja nicht Gebühren. Ja. Sie zahlen Gebühren für News, Sie zahlen Gebühren für Kulturberichterstattung und für Sport, meinetwegen. Das ganze öffentlich-rechtliche System hat einen Sinn, die Identität Österreichs, unserer Kultur, unserer sportlichen Leistungen und einer objektiven Informationswiedergabe zu gewährleisten. Dafür zahlt man, dafür zahlen die Leute auch, aber das muss gewährleistet sein. Wir zahlen nicht für Malcolm mittendrin, was er schon 33 Mal in irgendwelchen anderen Fernsehsendern gesehen hat oder die Filme, die in der Regel alle besser laufen bei Netflix. Die Filmwirtschaft darf man nicht vergessen. Die Filmwirtschaft lebt im Prinzip nur durch den ORF. Das sind 100 Millionen, die im Jahr an die Filmwirtschaft gehen. Mittlerweile leider nicht mehr so viel, aber das ist schon auch ein wichtiger kulturfördernder Aspekt, den darf man nicht außer Acht lassen. Aber das kann man ja managen. Das ist ja alles lösbar und machbar. Aber das, was wir derzeit erleben, das ist völlig indiskutabel.
Jetzt gibt es ja beim ORF weiter Wirbel. Es hat der Armin Wolf ein Posting auf Blue Sky gemacht. Das ist die Alternative zu Twitter für jene, die es nicht kennen, wo er seine Verwunderung, so hat er es ausgedrückt, über Gregor Schütze, den ÖVP-Stiftungsrat, gemacht hat, dass der zum Beispiel Eva Schütz, die Express-Herausgeberin, nominiert hatte, die früher mal in einem ÖVP-Kabinett gearbeitet hat, weil der Express sei eine, ich zitiere jetzt Armin Wolf, eine rassistische Fake-News-Schleuder und im Übrigen würde Eva Schütz den ORF eigentlich täglich attackieren.
Also ich schätze den Wolf in vielerlei Hinsicht durchaus, aber sowas geht gar nicht. Also das steht ihm nicht zu. Wie unsensibel muss jemand sein, 3 Tage vor einer entscheidenden ORF-Wahl oder beziehungsweise Hearing oder dann auch Entscheidung über eine der auserwählten Kandidatinnen, nämlich sie ist ja unter den 13 dabei, derartiges zu publizieren. Egal, ob begründet, nicht begründet, was immer. Das ist einfach unsensibel, steht ihm nicht zu. Was ist, wenn er sie interviewt in der ZIP und jeder weiß aber, wie seine vorgefasste Meinung ist. Und dafür gibt es ja genau diese Ethikvorschriften beim ORF, die genau das den Moderatoren untersagen, den Journalisten untersagen. Bitte haltet euch zurück mit euren privaten Meinungen auf Twitter, auf Blue Sky oder wo immer. Ja, da sind sie alle draußen. Ist ja egal wo. Er hat es nicht zu sagen, er hat es nicht zu schreiben. Er muss wissen, er ist hier in einer exponierten Lage, er hat Objektivität zu demonstrieren.
Wobei hat er so hat ein, nachgelegt ja. und halt gesagt, aus ja. seiner Sicht sei das objektiv.
Das ist nicht objektiv, das ist eine Wertung.
Er hat Zitate geliefert, die auf Express erscheinen, die quasi rassistisch sind.
Ja, aber das haben wir ja gerade, die Diskussion, da gibt es ja gerade einen Gesetzesentwurf, auch wir kennen das Match Born-Mena gegen Florian Klenk vom Falter, wo man sozusagen als Betreiber eines Forums nicht jeden Beitrag sozusagen, wenn er um Mitternacht passiert oder was, jetzt sozusagen sofort löschen kann und dergleichen.
Er meint nicht Posting, sondern redaktionelle Beiträge, wo das drinnen steht.
Okay.
Achtung, das ist was anderes.
Trotzdem, hier bewertet ein Medium ein anderes Medium. Ja. Abgesehen davon, es gibt das unlautere Wettbewerbsgesetz. Das heißt, Paragraph Nummer 1, Verstoß gegen die guten Sitten, einer kritisiert den anderen nicht. Ja, aber stell dir vor,
man
sagt das über
wie
euch.
Wie oft werden wir kritisiert? Na, dauernd.
Mit diesen Worten. Es geht schon um die Diktion. Es geht um die Diktion. Also, Wie war die Diktion jetzt? Faschistisch?
Nein, nicht faschistisch. Nein.
Rassistisch.
Und Fake News Schleuder.
Also, ich halte das nicht für angebracht. Er soll sich zurückhalten. Und ich finde es äußerst bedenklich, und dafür gibt es diese Ethikregeln im ORF, wenn Moderatoren, die wichtigste Nachrichtensendung des Landes vor hunderttausenden Zuschauern moderieren und auch lektorieren, wie auch immer, wie sehr dort mitarbeitet, derartige Äußerungen privater Natur loslegen. Das hat er nicht zu machen.
Gut, der ORF prüft das jetzt, hat die Ingrid Thurnherr bekannt gegeben. Es gibt ja diese Compliance-Regeln für Social-Media-Auftritte. Wir werden sehen, wahrscheinlich wird da gerügt werden. Es gibt noch einen weiteren Fall, der heute publik geworden ist. Pius Strobel, ORF-Manager, Gegenspieler von Roland Weißmann, dem ehemaligen ORF-Generaldirektor, der zurücktreten musste. Der wurde jetzt mit sofortiger Wirkung auch freigestellt wegen irgendwelchen auch Compliance-Verstößen.
Naja, wir haben ja hier an diesem Tisch als erste Pius Strobel damals genannt mit seinen durchaus individuellen Partikularinteressen, was dieses Match gegen Herrn Weißmann anbelangt hat, weil er in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt war, welche Forderungen er gegenüber dem ORF hat und dass der Herr Weißmann nicht gedacht hat, diese Forderungen zu akzeptieren. So, jetzt, es war eine Frage der Zeit, bis da mal was nachkommt. Mittlerweile gibt es ja auch andere Gerüchte über ihn. Was jetzt da wirklich an den Compliance-Vorwürfen dran ist, das werden wir noch sehen. Also ich glaube, mehr ist ja da noch nicht bekannt. Aber es ist natürlich, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und der Pius Strobel hat Zeit seines Lebens immer stark ausgeteilt. Mhm. Und dann muss man halt selbst frei von Fehlern ist niemand, wie wir wissen, auch wir nicht, aber man muss sich da halt zurückhalten. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt kein Mitleid, weil im Prinzip geht das gleiche Recht für alle. Und das Recht, was für jeden anderen, oder die Verpflichtung besser gesagt, in Sachen Compliance, die für jeden anderen gilt, muss natürlich auch für einen Pius Strobel, der ja noch in den Diensten des ORF ist, gelten. Und deshalb ist er heute freigestellt worden.
Absolut. Wolfgang Rosam, schon zum Abschluss, da frage ich jetzt den PR-Experten. Also der Pius Strobel ist jetzt einer in einer Liste von jetzt schon ziemlich vielen, die freigestellt wurden. Oder Roland Weißmann wurde als erste freigestellt, dann gekündigt, aber ist auch der Werbechef, auch andere. Also dieses Spitzengremium im ORF, bei weitem nicht diese 4000 Mitarbeiter, aber der Spitzenklüngel dürfte ein ziemliches Problem haben im ORF. Kann sich eine Institution eigentlich von so viel Vertrauensverlust noch erholen?
Ja, also natürlich, man kann sich aus jeder Krise heraus manövrieren. Was man dazu braucht, ist also neue Spielregeln, eine sehr, sehr offene, transparente Aufarbeitung der Vergangenheit, also auch der jüngeren Vergangenheit, also und zwar lückenlos und ohne irgendwelche Skrupel. Und das Dritte ist, man braucht eine Galionsfigur. Wir brauchen eine Personifizierung, eine neue Personifizierung.
Wer wäre das am ehesten?
Ja, das ist jetzt die Elferfrage,
mit der
du mich quälst. Noch haben wir bis Jahresende die Ingrid Thurnherr, die übrigens eine gute Chefin gewesen wäre, aber sie wollte, glaube ich, selber nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber die ist schon eine sehr souveräne, unglaublich erfahrene ORF-Managerin, das muss man sagen, und vor allem eine integre Persönlichkeit, die auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird. So, jetzt schauen wir mal, wer das jetzt wird am Donnerstag. Wer immer es sein wird, er hat prioritär die Aufgabe, dieses Unternehmen wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen und natürlich, was du ganz richtig sagst, von diesem unglaublichen Image-Schaden zu befreien. Und da muss er sehr, sehr rigoros durchgreifen. Und ich glaube, es braucht durchwegs ein neues Management, es braucht, wie gesagt, eben neue Regeln, es braucht einen neuen ORF, es braucht aber wahrscheinlich auch politisch gewollt eine ORF-Reform, die viel weiter geht als das, was ein CEO jetzt selbst bestimmen kann. Also das ist eine politische Entscheidung und die Politik wird sich, sobald diese Wahl am Donnerstag feststeht, nicht mehr aus der Pflicht nehmen können.
Wir sind gespannt, wir werden es verfolgen und werden wieder darüber diskutieren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
So ist es. Danke, Wolfgang Grosam. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.